früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab und schaute hinein und sieht die Leintücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leintüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Der Herr segne dies Wort an unseren Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, wie lange braucht es, bis sich eine gute Nachricht rumgesprochen hat, bis wir sie endlich glauben? Also wenn sich die Leute erzählen, dass vorne an der Tankstelle das Benzin für 80 Cent zu haben ist, dann bilden sich da schnell lange Schlangen. Oder zumindest geht man mal gucken, ob sie wirklich dran steht. An der Preistafel. Und so richtig glaubt man es wahrscheinlich erst, wenn man bezahlt hat und es auf dem Kassenzettel steht. Wie lange braucht das? Bis sich gute Nachrichten durchsetzen, wenn dein Chef dir ankündigt, du kriegst 20% Gehaltserhöhung. Glaubst du das? Oder wartest du auch, bis du es schwarz auf weiß hast, auf den nächsten Kontoauszug? Das braucht manchmal seine Zeit, bis sich Nachrichten bei uns im Kopf festsetzen, bis wir es dann wirklich glauben. Und so ist es ja auch bei schlechten Nachrichten. Das wissen wir ja, wenn es einen Unfall gegeben hat oder eine Tragödie, ja, dann sucht man lange, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Flugzeug, was da abgestürzt ist im März, dass man es findet, dass man Beweise hat, damit die Leute endlich zur Ruhe kommen, damit sie es glauben können, ja, es ist alles so passiert, dass alle Zweifel ausgelöscht sind. Aber wir reden heute über gute Nachrichten, über die ungeheuer gute Nachricht, die unglaubliche Nachricht, dass Jesus auferstanden ist. Die Bibel berichtet uns die Tatsache an sich mit ganz knappen und dürren Worten. Jesus ist auferstanden. Aber dann berichtet sie uns recht ausführlich, wie so langsam aber sicher sich diese gute Nachricht breit gemacht hat und wie lange es gedauert hat und wie zäh es ging, bis sich diese gute Nachricht dann wirklich Glauben verschafft hat, bis die Jünger es endlich glauben konnten. Der Apostel Johannes erzählt uns zuerst von der Maria von Magdala, wie sie zweifelt. Wie sie die Osterbotschaft sozusagen verkündigt. Sie kommt früh, als die Sonne noch nicht aufgegangen war, am ersten Tag der Woche und will noch zu Ende bringen, was sie in der Eile am Karfreitagabend nicht tun konnten, den Körper von Jesus noch ganz für das Begräbnis herrichten. Am Sabbat durften sie ja nichts tun, da war Stille. Und so hatten sie, so haben wir es gehört, noch Spezereien gekauft, um nach orientalischer Sitte alles ordentlich zu machen. Was mag den Frauen, die zum Grab gegangen sind, da früh am Morgen durch den Kopf gegangen sein? Sie erinnerten sich sicherlich an die Tage, an die Jahre mit Jesus, wie er gepredigt hatte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wie sie immer mehr sich darüber gefreut haben, über diese Botschaft. Sie hatten die Wunder gesehen als Zeichen, dass Jesus der Heiland, der Herr ist. Sie hatten ihren ganzen Glauben, ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und jetzt war er nicht mehr da. Es schien alles schief gegangen zu sein. Die hohen Priester haben kurzen Prozess gemacht. Jesus wurde getötet. Ihm ging durch den Kopf, wie er auch den Leuten zugesagt hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Und sie hatten eine Ahnung bekommen davon, was die eigentliche Mission von Jesus war. Dass er eben der Heiland war, der der Schlange den Kopf zertritt. Der die Sünde wegnimmt aus ihrem Leben, der Vergebung verkauft. Sie hatten ja auch die Leidensankündigungen gehört und hatten nun festgestellt, ja tatsächlich, Jesus musste leiden und sterben. Aber in dem Herzen von der Maria von Magdala war offensichtlich noch kein Platz gewesen dafür, was Jesus ja auch angekündigt hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und so kommt sie zu dem Grab, was erstaunlicherweise offen ist. Der so riesige Stein ist zur Seite gewälzt. Und so wird sie aus dem stumpfen Grüben herausgerissen. Was ist denn hier geschehen? Und dann berichtet uns das Johannesevangelium, wie die Maria von Magdala die Osterbotschaft verkündigt. Was sagt sie? Der Herr ist auferstanden, sagt sie nicht. Sie hat eine ganz andere Botschaft. Sie läuft zu den Jüngern und sagt, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Immerhin sagt sie den Herrn. Wir merken, sie glaubt an Jesus. Es ist der Kyrios, der Herr, auch immer noch für sie. Sie hat es gesehen mit ihren Augen, das Grab war offen, das Grab war leer. Aber dann kommt sie mit einer Schlussfolgerung. Sie denkt sich den Rest der Geschichte so, wie wir Menschen es eben denken. Sie macht sich logisch ihre Gedanken und sagt, ja, wenn Jesus nicht mehr da ist, der Leichnam, dann muss ihn jemand weggenommen haben. Und es war ja nicht schwer zu denken, wer das gewesen ist, die hohen Priester vielleicht. Und die hohen Priester ihrerseits hatten ja vermutet, dass die Jünger das vielleicht tun könnten. Jedenfalls war das die logische Erklärung. Und so hören wir von der Maria von Magdala zunächst eine Osterbotschaft. Naja, ihr merkt's, das ist eine ganz verstümmelte Osterbotschaft. Eine Botschaft, die in den Tränen der Verzweiflung entstanden ist, ohne den Blick zu heben und zu sehen, was eigentlich passiert ist. Und an der Stelle finden wir uns vielleicht wieder. Hast du da den Kopf mal so weit unten gehabt, dass deine Sorgen dich so sehr erdrückt haben und du nicht mehr dran denken konntest, dass Gottes Hand dich ja trotzdem trägt? Ist es dir auch schon mal so ergangen, dass du die falschen Schlussfolgerungen gezogen hast aus dem, was Gott dir aufzutragen auferlegte? Hast du gedacht, sie hätten Jesus weggenommen, Gott liebt dich nicht mehr, er hat dich in deiner Not beiseite gestoßen? Oder wir können auch andere falsche Schlussfolgerungen ziehen. Wenn man sagt, mir geht's gut, ich habe meinen Beruf, ich mache meine Karriere, ich kann mir den und jeden Luxus leisten, jedes Wochenende fahre ich weg. Gott segnet mich, alles in Ordnung mit mir. Mal nach Jesus fragen, die Bibel aufschlagen, ach ja, das mache ich dann mal später, wenn ich alt bin und graue Haare habe und nicht mehr vorankomme. Jetzt will ich da erstmal das Leben genießen. Gott segnet mich doch, er ist doch mit mir und mir geht's doch gut, das ist doch alles in Ordnung. So können wir auch die falschen Schlussfolgerungen ziehen, wenn wir logisch mit unserer menschlichen Logik darüber nachdenken. Und ich mag gar nicht hören, was es in diesen Tagen wieder für Osterbotschaften gibt von allen möglichen berufenen Leuten, die dann auch so ganz menschliche Schlussfolgerungen ziehen. Die sich anschließen an diese Botschaft von der Maria von Magdala, sie haben den Herrn weggenommen. Naja, die Jünger haben da irgendwie dafür gesorgt, dass der Leichnam nicht mehr da war. Aber wir wollen doch aufs Ganze schauen. Ostern bringt die Botschaft. Das ist auch nach Zusammenbruch und Not weitergeht. Da wird wieder viel philosophiert darüber, was man menschlich darüber nachdenken kann. Aber nein, das ist nicht die Osterbotschaft. Was unsere Gedanken zusammenbringt. Wir müssen genauer hinschauen. Und da ist interessant, so wie Johannes das berichtet, kommen dann die anderen zwei Jünger, Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist also Johannes selber. Und für die heißt es erstmal Alarm. Als die Maria von Magdala und die Frauen sagen, das Grab ist leer, sie haben Jesus weggenommen, das müssen sie selber sehen und rennen los. Und Johannes war wahrscheinlich jünger, war schneller zu Fuß und war eher am Grab. Und dann kommt auch Petrus und sie gehen zum Grab und sie gehen hinein. Und dann heißt sie sahen und glaubten. Sie kamen ein Stückchen weiter. Sie sahen, dass das Grab leer war. Und da war wohl in den Gedanken dann schon da, ja, Jesus hatte das ja gesagt, am dritten Tag reißt den Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufbauen. Jesus hatte ja so rätselhafte Worte gesagt vorher. Und da dämmert es ihm. Es war wohl doch nicht alles schief gegangen. Hier sind noch ganz großartige Dinge passiert. Sie kamen, sie sahen und glaubten. Was haben sie denn gesehen? Ja, da wird viel gerätselt darüber und die Evangelien berichten es ja, dass die Tücher gewickelt waren oder zusammengelegt waren und wir kennen zu wenig über die Begräbnissitten, wie das damals gemacht wurde, um wirklich zu verstehen, was die gesehen haben und dementsprechend gehen dann auch die Deutungen auseinander. Vielleicht kennt ihr den britischen Wissenschaftler und Verfechter von dem Schöpfungsglauben Wilder Smith. Vielleicht schon mal Vorträge gehört, da habe ich jetzt mal im Auto einen Vortrag gehört, wo er über die Auferstehung redet und versucht, die Auferstehung zu beweisen. Und da sagte er was ganz Interessantes. Er sagte, naja, die Leichen bei der Bestattung, die wurden ja so eingewickelt, in so wie in Binden. Kreuz und quer. Und dann steht ja im Johannesevangelium noch, dass sie Aloe gekauft hatten. Also ein bisschen Balsam hatten sie schon gehabt am Freitagabend. Und damit war das dann so verklebt. So wie zusammengeklebt und ja, balsamiert. So wie eine Mumie. Was haben die gesehen, als sie in das Grab gekommen sind? Es könnte sein, dass Jesus diesen Kokon, oder wie man das nennen will, verlassen hat, so wie er durch die Wand durchgegangen ist, dass Jesus auch durch diese Binden rausgegangen ist. Und da lagen die zusammengewickelten Binden, die verklebt waren und noch so mehr oder weniger die Form des Körpers darstellten, die lagen da. Und wenn man das sieht, dann ist eigentlich klar, dass da etwas Übernatürliches passiert ist. Hätten sie den Leichnam weggenommen, dann hätten sie die ganze Mumie sozusagen mitgenommen. Und hätte jemand den Leichnam ausgewickelt, um ihn zu befreien, dann hätten ja die Leintücher alle kreuz und quer dort gelegen. Vielleicht könnte es das gewesen sein, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls sagt uns die Bibel, sie kamen, weil sie sahen und glaubten. Es war ein Funke Glauben da gewesen. Was mag dem Petrus durch den Kopf gegangen sein, als er das gesehen hat? Ihm brannte es ja im Herzen und im Gewissen, dass er einerseits großspurig gesagt hatte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und wir wissen es ja dann, ehe der Hahn gekräht hatte, so wie es Jesus gesagt hatte, da war Petrus schwach geworden und war umgefallen, als die Magd zu ihm sagte, oh du, ich habe dich auch gesehen mit dem Jesus von Nazareth. Und jetzt war der Petrus da. Und vielleicht hat es in seinen Gedanken aufgeflaggert, das darf nicht sein, dass Jesus wieder lebt. Was soll ich denn jetzt machen? Oder es waren die Gedanken da. Da könnte er zu Jesus gehen und ihn persönlich um Vergebung bitten. Und so waren sie hin und her gerissen zwischen Zweifel und Unglauben, zwischen ihrer Schuld und ihrem Versagen und der Tatsache, dass Gott großartig gehandelt hat. Ob es nicht heute auch oft der Grund ist, weswegen sich die Leute vor der Auferstehungsbotschaft verschließen, weil sie eben nicht mit dem vor dem Auferstandenen stehen wollen. Es heißt ja, dass diese Feuerbestattung, also das Leichnam verbrannt werden, dass diese Feuerbestattungen zuerst von Atheisten eingeführt worden sind, aber eben kein Waschäschchen-Akte essen, sondern von Leuten, die sagen wollten, ich will nicht aufstehen, ich lasse mich verbrennen zum Zeichen, ich will nicht wieder vor Jesus stehen. Das kann ein Unbehagen machen, der Gedanke, Jesus lebt. Er sieht jeden Schritt von dir, er weiß jedes Wort, er kennt sogar jeden Gedanken. Aber da können wir uns trösten lassen, mit dem sich auch Petrus getröstet hat. Jesus ist ja gerade dafür gestorben, für unsere Sünden. Er hat das ja alles auf sich genommen, so wie es dann im Römerbrief heißt, unser Herr Jesus ist um unsere Sünde willen hinweggegeben, dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Ja, es darf sein, dass Jesus lebt. Das ist sogar großartig. Durch die Auferstehung, da hat Gott ja gezeigt, dass er das Opfer von Jesus angenommen hat. Wir können vor dem Auferstandenen stehen, wenn wir an ihn glauben. Und das tun, was wir vorhin getan haben, das Kyrie Eleison beten und uns vor ihm demütigen. Er sieht unsere Schuld, aber er hat sie schon getragen ans Kreuz. Ja, da hören wir die Auferstehungsbotschaft von den zwei Jüngern, die sehen und glauben. Und da wissen sie ja, dass da noch ein Jünger war, der gesagt hat, solange ich nicht meine Finger in die Wundmale von Jesus lege, dann will ich es nicht glauben. Der Thomas, der gezweifelt hat und erst sehen wollte und dann glauben. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir es eben auch so machen wie mit Jesus und der Auferstehung, wie mit der Nachricht, dass die Benzinpreise auf die Hälfte gefallen sind. Da gehen wir erstmal hin und gucken, das wollen wir erstmal sehen. Aber Jesus sagt dem Thomas ja dann auch, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Es fehlt auch bei Petrus und bei Johannes noch das entscheidende Stück. Und im Johannesevangelium, in dem Bericht heißt es eben dann, worauf es ankommt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Der eigentliche Grund unseres Glaubens an die Auferstehung sind nicht unsere menschlichen Gedanken und irgendwelche Logik, wie das zuerst die Maria von Magdala gemacht hat. Der eigentliche Grund für unser Auferstehungsglauben ist auch nicht, dass wir sehen können, das leere Grab, denn das ist ja nicht mehr da. Sie verstanden die Schrift noch nicht. Aber später haben sie es verstanden, als Gottes Geist über sie gekommen ist zu Pfingsten. Und so wollen wir es auch tun, dass wir der Botschaft von der Auferstehung glauben aus der Schrift. Schon im Alten Testament hat es Gott vorausgesagt, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, so heißt es zum Beispiel im Psalm 16. Und wir lesen es ja dann immer wieder in den Evangelien, wie Jesus es vorausgesagt hat. Er wird leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen. Und dann lesen wir es beim Apostel Paulus, wie er die ganzen Zeugen aufführt, die Jesus gesehen haben als Lebendigen, bis zu 500 Leuten auf einmal. Wir lesen es in der Schrift. Und wir lesen in der Bibel sehr viel mehr als Petrus und Johannes am Ostermorgen dort am Grab sehen konnten. Wir können in der Bibel lesen, was die Auferstehung bedeutet. Und Paulus uns das so schön erklärt dann im 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter den Menschen. Es geht um viel mehr. Es geht um die Auferstehung von den Toten. Du wirst auferstehen. Es gibt die ewige Jugend. Na, nicht die verlogene Jugend von den Kosmetikern und Schönheitschirurgen. Aber es gibt die Auferstehung von den Toten, das ewige Leben. Das alles sagt uns die Schrift. Und darauf beruht unser Glaube. Und wenn ich vorhin von dem Will Smith erzählt habe und von dem Vortrag, den ich gehört habe, es ist schön zu hören, wie Wissenschaftler das auseinanderklamüstern und mal zeigen, was die Wissenschaft da alles noch sehen kann. Aber ich denke, an einer Stelle hat das einen Fehler, auch wenn man Werner Gitt hört, da wird es ja oft, der versucht das ja auch mal so den Glauben zu beweisen. Das ist alles logisch, das ist alles wissenschaftlich zu erklären. Das hat einen Haken. Nein, das ist nicht zu erklären. Nicht die Schöpfung, nicht die Auferstehung von Jesus. Und wer sich hinstellt und versucht, Beweise zu bringen für die Schöpfung oder für die Auferstehung, der fährt in eine Sackgasse. Durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und durch den Glauben erkennen wir, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und eben nicht nur das Wissen, dass das Grab leer ist, durch den Glauben aus der Schrift, aus Gottes Wort. Da können wir erkennen, das ist ja alles für mich passiert. Jesus lebt, er ist dein Heiland, der ist heute da. Er behütet dich, er hat einen Weg für dich, er will dir deine Sünden vergeben. Klammer dich an ihn. Aber all das können wir erst erkennen, wenn wir die Worte der Schrift hören und glauben können. Und die Bibel ist ebenso ein geheimnisvolles Buch. Man kann sie nicht von außen beweisen. Der einzige Beweis für die Botschaft der Bibel ist, lies, nimm das Buch und lies es. Dann wird es in deinem Herzen, wirst du es merken. Die Bibel zeigt dir Jesus. Und sie macht ihn groß in deinem Herzen. Wie soll man einen Löwen verteidigen? Sie hat mir auch noch die Frage gestellt. Ja, ganz einfach, freilassen. Den musst du freilassen, dann verteidigt er sich selber. Wie soll man die Bibel verteidigen? Mit naturwissenschaftlichen Weisheiten? Nun gut, das ist ganz nett, mal Vorurteile auszuräumen. Dass man den Leuten, die so an die Wissenschaft glauben, zeigen kann, so wissenschaftlich ist euer Unglaube gar nicht. Aber der eigentliche Grund für den Glauben ist die Bibel selber. Lass den Löwen los. Lies die Bibel. Machst du es? Wir hatten ja in der Passionszeit mal Dienstagabend mit ein paar jungen Leuten Bibel gelesen und habe ich einfach mal so gefragt, da liest du die Passionsgeschichte? Und die sagten dann alles ganz treu und ehrlich, nö. Es ist bei euch so, dass ihr die Bibel verstauben lässt, nachdem wir sie uns im Konfirmandenunterricht angeschaut haben. Lass den Löwen frei. Schlag die Bibel auf, jeden Tag, lest ein Stück. Jetzt gerade in der Osterzeit, es gibt 4 Berichte von der Auferstehung. Kann man sich jeden Tag einen vornehmen. Oder das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Dieses, Stück für Stück. Und wir können sie auch zusammentun, die Bibel lesen. Ja, wir wohnen weit voneinander entfernt, aber das ist ja ein Segen der modernen Technik, dass wir eben übers Internet auch uns zusammenschalten können und gemeinsam in der Bibel lesen, da ist es erstmal leichter, wenn wir uns einen Termin setzen und die Bibel gemeinsam aufschlagen und vielleicht jemand haben, der ein bisschen Erklärung gibt. Das ist der Grund unseres Glaubens. So kann Jesus groß werden in deinem Herzen. Die Gefahr ist so groß, dass wir zurückrutschen in den Glauben, den anfänglichen Glauben von der Maria von Magdala. Sie ist ja dann auch weitergekommen. Aber dass wir sagen, sie haben den Herrn weggenommen. Gibt es Gott, dass wir weiterkommen durch die Schrift. Dass wir verstehen, was die Bibel sagt, dass Jesus groß wird in unseren Herzen. Er lebt, er regiert, er ist da. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.